Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Geld und Bier Podcasts. Wir freuen uns sehr, dass du wieder mit dabei bist. Und bevor wir loslegen, wie immer der Hinweis auf den Disclaimer, dass alles hier nur zu Ausbildungszwecken, nicht zum Nachhandeln gedacht und vor allem aber keine Aufforderung zum Kauf und Verkauf von Wertpapieren, Optionen oder sonstigen. Plus, wenn wir an einem Underlying beteiligt sind, dann sagen wir es immer dazu. Wir sind aber wahrscheinlich an allen Underlyings beteiligt, die wir hier besprechen, über Konstrukte wie den MSCI World zum Beispiel. Und damit, hallo Dominik, freue mich, dass wir wieder gegenübereinander voneinander sitzen einmal.
Nächste Woche
werden wir wieder online konferieren, da bin ich nämlich in Frankfurt.
Genau, du lässt mich wieder allein in Wien zurück, weil du natürlich ein tolles Seminar in Frankfurt gibst.
Ja, Swing Trading Seminar. Übrigens, fürs Wiener Seminar haben wir noch zwei Plätze frei. Also wenn jemand Lust und Laune an Swing Trading hat, nur noch zwei Plätze, ist 1. Dezember, Wochenende, Donnerstag, Freitag, glaube ich.
Ja, klar. Wir haben eine spannende Woche hinter uns, Thomas. Also die Edelmetallpreise haut uns sowieso um die Ohren. Jetzt Woche für Woche, darüber das werden wir heute noch diskutieren. Aber generell, wer den Content mag, wer den Podcast, wem das gefällt, like, share, subscribe. Genau. Ganz wichtig, unterstützt uns, Glocke an, dass ihr nichts verpasst in Zukunft. Spannende Wochen stehen vor uns. Thomas, was gibt's Neues in der Welt?
Absolut, ja. Besprechen wir ein bisschen Makroökonomisches hier und fangen wir an mit den Rekordzuflüssen in Aktienfonds. Reuters hat gemeldet, dass Anleger netto 49,2 Milliarden Dollar Aktien gekauft haben. Das ist der höchste Wochenzufluss seit rund 11 Monaten und besonders stark ist dabei die USA vertreten mit 36,4 Milliarden US-Dollar. Fließt das Geld Art 1, Dominik, in die USA zurück und Art 2 bei Höchststellen in die Aktien? Ist das so schlau?
Ja, also die zweite Frage ist wirklich eine sehr, sehr gute Frage, die man meiner Ansicht nach nicht klar beantworten kann. Tendenziell würde ich eher Nein sagen. Da würde ich es eher wie Warren Buffett halten, der an der Seitenlinie sitzt und sagen, die Bewertungen sind hoch. Und halt aus Value-Perspektive würde ich halt sagen, wir sind halt teuer bewertet. Ne? Muss sich jeder selber die Frage stellen, wie viel Wachstumsfantasie ihn reinsetzt in den generellen Markt. Bei mir hört irgendwann die Fantasie auf, vor allem wenn die Umsätze einbrechen oder nicht so wachsen, wenn die Umsätze nicht weiter so wachsen können, parabolisch, wie es gebraucht wird, um das Umsatzwachstum rechtfertigen. Also ja, würde ich eher sagen, schwierig.
Und back to the USA, siehst du das?
Back to the USA sehe ich zum Teil schon. Durch die Trumpsche Politik, die Wirtschaft wird sich schon ein bisschen stärken, aber trotzdem waren die Zuflüsse in Europa gar nicht schlecht. China kriegt viel Geld derzeit, Asien boomt. Also derzeit ist halt viel Risk on. Wahrscheinlich auch mangels Alternativen, also natürlich hast du eine hohe Risk-Free-Rate mit 5% in den 10-jährigen US-Treasuries, aber trotzdem, es wird sich derzeit noch sehr viel versprochen vom Wachstum der Aktien. Ich sehe das tendenziell als Kontra-Investor eher anders. Ich versuche halt da defensiver zu spielen derzeit.
Okay, spannend. Ja, für mich ist nach wie vor Aktien Thema natürlich, bin ja selbst investiert, ob ich jetzt noch großartig im Langzeitdepot, natürlich die Sparquoten laufen weiter,
klar.
Das ist klar. Die laufen auch weiter, wenn es crasht, logischerweise. Ansonsten bin ich da auch eher zurückhaltend, eher an der Seitenlinie. Ich, so wie du, ich sehe jetzt eher den Markt seitwärts gehen, würde ich ganz ehrlich sagen, aber kann mich natürlich auch irren.
Ich glaube halt, dass speziell ein großes Thema ist, was die letzten 20 Jahre, die letzten 40 Jahre nicht so war, oder 50 Jahre sogar. Die Leute haben zunehmend verlernt, Inflation zu verstehen, weil sich keiner damit auseinandersetzen hat müssen, und das hat sich 2022 geändert. Die Leute wissen jetzt wirklich, was es bedeutet, wenn Geld weniger wert wird, und sie wissen auch, was sie dagegen tun müssen. Also nicht alle natürlich, aber viel mehr Leute als vor 2020. Und dementsprechend fließt halt viel mehr Geld in Sachanlagen, in die Kapitalmärkte, weil die Leute wissen, ich muss mich irgendwie vor dieser Weginflationierung von 2%, jetzt bei uns in Österreich 4,1% oder 4%, ich muss mich da schützen, und das schaffe ich halt nicht am Girokonto. Und das, glaube ich, verstehen heute mehr Leute als vor 2020.
2% mehr Leute.
Mag sein, aber es sind mehr, und somit mehr Kapital.
Wir kommen zum Kapital noch. Keine Sorge, du kriegst noch eine Frage, die sich geschwalzen hat, die ich da um die Ohren hauen werde. Aber die machen wir mal weiter. Zweiter Punkt. Merger und Acquisition boomt. Es gab ein paar Megadeals. Ich habe es recherchiert. Das dritte Quartal brachte ein Dealvolumen jenseits von 1 Billion US-Dollar. Die größte Transaktion, Übernahme von Electronic Arts, da bin ich selbst beteiligt an diesem Unternehmen, ein Unternehmen, das in meinem Langzeitdepot gelegen ist, tut mir ein bisschen weh. Ich meine, einerseits eine erfreuliche Sorge, weil natürlich der Kurs, glaube ich, um 15%, 20% nach oben gesprungen ist. Aber es ist schon so für mich eines der Zukunftsinvestments gewesen, weil ich halt der großen Meinung bin, und da würde mich deine Meinung auch dazu interessieren, dann, dass Gaming in Zukunft, wenn die KI wirklich für viele, viele Beschäftigungslose einfach sorgt, wird vielleicht wann auch immer das passieren wird, dass Gaming ein entscheidender Faktor sein wird, Brot und Spiele. Und das war da in diesem Electronic Arts Investment wirklich mein Case. Ich bin auch noch an anderen Spieleherstellern beteiligt. Das war aber meine größte Beteiligung da. Also mal schauen. Ja. Bevor du die Frage beantwortest, Union Pacific hat Norfolk Southern akquiriert und Anglo American hat fusioniert mit Tech, also noch ein paar andere gab es. Aber was ist denn dein Take auf die Spielewelt?
Also generell vielleicht zur M&A-Aktivität, das sehe ich in solchen Märkten, sieht man sowas vermehrt und das wird man zum Beispiel im Mittelmetall-Sektor jetzt auch viel vermehrt sehen.
Aber ist das ein Warnsignal?
Es ist die Frage, wie würdest du Aktienkäufer heute, zum Beispiel Aktienrückkäufer bewerten? Ne? Ist das ein Investment in die eigene Firma oder mangels Alternativen kauft man einfach Aktienretour oder was sind Aktienrückkäufer? Das ist genauso wie das M&A. Ne? Also nicht genau, aber es ist halt ähnlich zu bewerten. Ne? Wenn die Kurse hoch sind, kann ich entweder noch mehr ins eigene Development stecken oder ich verwende das Geld irgendwie anders. Ausschütten tut keiner oder nicht übermäßig zumindest, wo ich sage, bei den Bewertungen könnte man ausschütten, auch einmal an die Aktionäre.
Finde ich auch.
Ja, ich würde es da nicht überbewerten, aber ich mich schockiert es jetzt auch nicht, muss ich sagen. Und vielleicht zur Spieleindustrie. EA, also Electronic Arts, EA Sports ist ja dann so die Hauptmarke. Ich kenne viele Spieler, die Competitive FIFA spielen zum Beispiel. Also heute heißt es ja EA FC, weil sie die Namensrechte irgendwie verloren haben. Aber da kenne ich auch, Lukas, liebe Grüße an dieser Stelle, Competitive Player, die wirklich sagen, es ist das beste FIFA, das es jemals gegeben hat. Also aus vielerlei Perspektiven. Input-Lag, mechanisch, Spielbarkeit. Es gibt einen Competitive-Mode und einen Realistic-Mode und so weiter. Ich habe es jetzt selber noch nicht gespielt. Aber es soll für die E-Sports-Szene soll das dieser Teil der beste sein. Und E-Sports boomt. Also das ist ja, wenn man sich League of Legends anschaut, zum Beispiel eines der größten Spiele überhaupt, die füllen Stadien beim WM-Finale quasi, bei den Worlds. Und da gibt's halt, Preise von zig Millionen. Die Spielerverträge sind Millionen dotiert, eigene Gaminghäuser und so weiter. EA, also generell E-Sports wird immer weiter anziehen. Auch umso mehr die Digitalisierung steigt, umso mehr Homeoffice steigt. Und das spielt alles dem Gaming in die Hände. Gaming ist eine absolut zukunftsträchtige Branche, Brot und Spiele, wie du sagst, stellen die Leute zufrieden. Alkohol muss billig bleiben, Spiele müssen erschwinglich bleiben. Das sind die Dinge, wie du halt die breite Masse irgendwie ruhig stellst.
Sprichst du das mit einem Alkohol-Investment auf Brown-Forman an, oder wie?
Ja, ist
einfach auf sehr.
Sag mal, cheers.
Okay.
Also ja, finde ich ein gutes Investment auf jeden Fall und würde ich auch drin bleiben. Also EA, das Einzige, was bei EA wirklich scheiße ist, und das muss man wirklich so sagen, ich glaube, EA war 6 Jahre hintereinander die schlecht bewertetste Firma der Welt. Also von den Mitarbeitern.
Ah, okay.
Also die haben wirklich unterirdische Rankings, was die Mitarbeiterbewertung angeht. Und das muss man halt schon nehmen. Das sieht man als Investor oft nicht.
Ja, absolut. Bin ich bei dir. Ich meine, das ist jetzt natürlich bei 210 soll die Übernahme sein. Ich weiß gar nicht, wo ich eingestiegen bin. Ich glaube, irgendwo bei 130, 120 um den Dreh rum. Schüttelt nicht schon länger im Depot, schüttelt auch schön Dividenden aus. Also tut ein bisschen weh, muss man ehrlich sagen. Aber ja, immerhin schöner Profit und auf geht's zum nächsten.
Vielleicht eins noch ganz kurz, was man halt auch oft bei EA vergisst und das muss man halt unter anderem. Ich meine, wir sind alle Investoren, aber ich kaufe jetzt zum Beispiel auch keine Rüstungswerte. Bei EA könnte man zum Beispiel angreifen, die Monetarisierung, wie sie Spiele monetarisieren mit den ganzen Mikrotransaktionen. Es ist ja wirklich, das ist sogar geforscht worden, wie man sowas addictiv machen kann, also dass es wirklich süchtig macht. Und bei diesen Game-Modes wie Ultimate Team in FIFA, da kannst du halt so Packs, digitale Packs ziehen, so Kartenpakete und da ziehst du halt dann Karten. Die Karten gelten halt dann ein Jahr, dann verfallen sie zum Beispiel, die kannst du upgraden oder die werden abgegradet. Und Fakt ist halt, du brauchst nächstes Jahr ein neues Spiel und fängst wieder bei Null an. Ne? Und hast aber, weiß nicht, viele Hunderte oder Tausende Euro ausgegeben teilweise. Und da gibt's halt wirklich Studien dazu, dass es süchtig macht und dass die Leute halt wirklich sich schwer verschulden, um solche Packs zu ziehen in sogenannten Lightning Rounds, Bonusrunden und so weiter, wo alles günstig ist. Und das ist halt, ja, dieser Blink-Effekt von Slot-Machines und so weiter. Und deswegen ist es, glaube ich, in Belgien sogar schon verboten worden.
Okay.
Ja, weil es viele Jugendliche gibt, die da die Kreditkarten da Eltern komplett ausmaximieren.
Ja, Ja, gut, das ist wieder ein anderes Thema.
Ja.
Aber ja, definitiv. Ja, schauen wir mal, wohin es mich zieht. Ich werde in dieser Podcast-Folge, in diesem Podcast vielleicht berichten, wenn wir jetzt auf die Suche nach Ersatzinvestments mal schauen. Ja, und dann die dritte Nachricht. Das ist jetzt keine Nachricht, aber Gold-Rekordkurs. Für mich passt halt 1 und 2 zu 3 überhaupt nicht zusammen. Nein? Also Aktien auf Rekordkurs, M&A auf Rekordkurs, Gold auf Rekordkurs. Ja.
Ja, das bedeutet nur, dass der Dollar niedriger steht.
Ja, glaubst du, dass es nur Dollar getrieben ist?
Nein, nicht nur Dollar getrieben. Also Gold steigt im realen Wert genauso. Zusätzlich haben wir halt sehr, sehr große Inputs, also Gold-Geldzuflüsse in alle möglichen Assets, eben wegen Inflation und so weiter. Aber ein Teil ist natürlich Dollar getrieben. Also ein Teil ist inflationiert.
Absolut, ja.
Dieser Währungsverlust.
Aber nichtsdestotrotz, also diese drei Nachrichten, also nochmal kurz zusammengefasst, Rekordzuflüsse in Aktienfonds weltweit, M&A boomt, Gold steigt. Die Frage, die ich mir stelle, ist, und ich weiß nicht, ob du sie beantworten kannst, aber wo kommt das ganze Geld her?
Ja, also einerseits kommt es wirklich, es werden Gruppen mobilisiert, die früher nicht in diese Assets investiert haben. Das ist sicher ein Punkt, dass es Geld gibt, das früher einfach nicht investiert hat. Während Corona waren es die ganzen Sportsgambler, weil die Sportstätten alle brachgelegen sind, weil kein Sport betrieben wurde. Ja. Während Corona alle Spielstätten geschlossen waren, haben viele Zocker den Weg in den Aktienmarkt gefunden und haben auf einmal Leverage Trading für sich entdeckt und haben gesagt, das ist viel besser als Sports Betting. Und das ist sicher ein Thema. Das andere Thema ist halt wirklich, wie gesagt, wie Inflation. Und ja, die M2 Geldmenge habe ich jetzt gar nicht im Schirm, ob sie die ausweitet derzeit oder nicht. Aber das könnte man auch überprüfen, ob man da, mir wäre nicht bekannt, dass wir schon am Geld drucken wären. Aber dann, wenn der Cantillon-Effekt natürlich eintritt, dann fließt das natürlich in die Assets rein. Ne?
Ja, also für mich, glaube ich, ist das das erste Anzeichen davon.
Ja, absolut. Ja. Ja.
Gut, du hast doch in deinem Substack wieder ein paar spannende News rausgebracht. Erzähl mal, was gibt's sonst Neues von der Makrofront?
Ja, es ist halt generell wie die letzte Woche schon, ist es sehr edelmetalllastig, also wie du dir vorstellen kannst. Uns haut ja die Edelmetallpreise um die Ohren. Und trotzdem sehen wir da jetzt zum Beispiel in Blight Allocations in Gold, sehen wir dann noch ganz weit weg von dem Altermal, weil ich immer wieder die Frage kriege, ist Gold nicht schon zu teuer? Ist der Run nicht schon vorbei? Bin ich nicht schon zu spät?
Kannst du kurz erklären, was Implied Allocations in Gold sind?
Das sind einfach die ETF-Allokationen. Wie viel Geld fließt in die ETFs rein insgesamt? Und da seht ihr halt im Gegensatz zu einem Gesamtvermögen von allen ETFs weltweit, die es gibt, jetzt auf Technologie, S&P 500 oder MSCI World, im Vergleich haben wir eine Share von 2% in Gold-ETFs. Ne? Und das war beim letzten Bullenmarkt 2009, 2010 war das bei 8% da. Ja. Das heißt, wir haben da viel, viel Luft eigentlich. Das Retail-Geld hat das noch gar nicht entdeckt. Vielleicht ein paar große Geldhäuser, Family Offices oder so, die jetzt in Gold investieren, mittlerweile auch viel zu spät. Aber der Retail-Trader hat den Braten noch immer nicht gerochen. Also,
ja, der Retail-Trader steigt dann bei 7%.
Also. Genau, der ist dann die Exit-Liquidity. Der sagt, okay, jetzt steht Gold bei 27.000 die Unze und das, glaube ich, kaufe ich es einmal.
Ja.
Und ja, so wie Bitcoin viele zu spät sind, wird es bei Gold nicht anders sein in der Übertragungsphase. Da steht es eh, also 2011 erreichten die 8,3%. Und ja, das sind mal weit entfernt von diesem Exposure. Ne?
Absolut.
Grocery Prices, also wenn wir gerade über Alkohol gesprochen haben, Alkohol ist ja ein Grundnahrungsmittel, bitte, Entschuldigung, also zumindest Bier und Wein, glaube ich, zählen in Österreich zumindest Grundnahrungsmittel.
Wirklich?
Ja, cheers.
Also das wusste ich nicht.
Ja,
ich mit dir alleine ich immer was da.
Bier und Wein sind Grundnahrungsmittel, ich glaube in Tschechien auch. Und da sehen wir halt, wie die Preise gestiegen sind und da ist genau das, was ich vorher gesagt habe, oder du, Brot und Spielen. Und Alkohol, also Alkohol muss günstig bleiben. Da sehen wir auch, Alkohol hat sich am wenigsten im Preis gesteigert. Aber ja, also Groceries ganz oben, Lebensmittel, Einkauf am teuersten. Und danach haben wir dann gleich Meat zum Beispiel. Also man sieht halt wirklich, wie die Sachen teurer werden. Die meisten Leute, was sie halt nicht verstehen an Inflation ist, sie glauben halt nur, weil die Inflation sinkt. Trotzdem ist sie positiv, aber sie sinkt, glauben sie, dass die Sachen günstiger werden.
Das ist nicht der Fall.
Und genau, das wäre Deflation. Deflation würde bedeuten, dass die Sachen günstiger werden. Und weniger Inflation, also wenn die Inflation von 11 auf 2% sinkt, dann bedeutet das nur, dass die Sachen weniger schnell teuer werden.
Ja.
Also nur mit 2% teurer jedes Jahr statt 11%. Aber dass die akkumulierte Inflation über die letzten Jahre, die hat sich ja aufgestockt, die geht nicht mehr weg. Also wir haben ein Preisniveau erreicht, das bleiben wird.
Ja.
Solange wir nicht in die Deflation kommen.
Absolut.
Genau, und das ist einfach nur ein Chart, der das da wieder zeigt, wie teuer alles geworden ist. Und genau, da habe ich da das 38. Allzeithoch von Gold 2025 habe ich da gepostet mit $3,820. Ich glaube, den Wochenschlusskurs am Freitag haben wir sogar mit 3,870 oder so geschlossen. Ich glaube sogar drüber. Also Gold extrem stark wie immer. Und das wird sich auch nicht aufhören.
Siehst du es jetzt als also schaut es schon nach Pfannenstange ein bisschen aus, muss man ganz offen direkt sagen. Siehst du es mal konsolidieren wieder? Weil wenn jetzt jemand zum Beispiel sagt, ich bin noch nicht in Gold drin und ich bekomme, du wirst die Anfrage auch bekommen wahrscheinlich.
Naja.
Soll ich jetzt noch Gold kaufen? Hattest du jetzt, liebe Grüße, Uli, an dieser Stelle. Soll ich jetzt noch Gold kaufen? Ja? Würdest du sagen, gibt es einen Rücksetzer, der dann kaufenswert wäre? Oder sehen wir wieder diese Seitwärtskonsolidierung? Weil letztens lass auch keinen Rücksetzer, sondern einfach eine Seitwärtskonsolidierung.
Ja, ist eine gute Frage. Größere Rücksetzer sehe ich nur mit generellen Verwerfungen international, also mit geopolitischen Verwerfungen einher, mit einem Kriegseintritt oder irgendwas. Da sehe ich vielleicht größere Rücksetzer kommen. Sonst sehe ich keine größeren Rücksetzer. Ich glaube schon, dass wir seitwärts konsolidieren können, eventuell auch vielleicht moderat einen Rücksetzer kriegen, aber der Kaufdruck ist so hoch, dass alles, was nach unten geht, sofort aufgekauft wird wieder. Und das auch von Asien hauptsächlich. Also der Westen, der politische Westen hat da gar keine Handhabe drüber. Ich denke, dass die 4.000-Dollar-Marke eine sehr, sehr harte Marke sein wird.
Schaffen wir es mal noch? Schaffen wir es dieses Jahr noch?
Ich glaube nicht. Also wir werden es vielleicht kurz spiken, aber wir werden maximal bei 4.000, vielleicht 4.100 schließen das Jahr. Viel mehr traue ich dem nicht mehr zu, was eh schon utopisch ist. Also Gold hat ein Jahr, das zweitbeste Jahr in der Geschichte. Nur 1979 war die Goldperformance besser. Und da war, ja, 1971 war die Entkopplung vom Goldstandard durch Präsident Nixon. Also wir haben das zweitbeste Jahr in der kompletten Geschichte, das Beste, dem ich auf der Welt bin. Also wir dürfen da eh nicht meckern. Also 4.100 ist so mein absolutes Obertarget für dieses Jahr. Was nächstes Jahr passiert, das steht in den Sternen, aber da sehe ich auch weiter steigende Preise.
Weil ich das mit auf der Welt bin, verstehe ich jetzt nicht ganz. Also.
Was wir da noch haben, ist ein Chart, den ich sehr, sehr gern herzeige. Und zwar geht's da, können wir da draufklicken eigentlich? Ich glaube schon, oder?
Ja.
Da geht's um die Bewertungen im S&P 500 und die Bank of America bringt immer einen sehr, sehr schönen Chart raus, der hier zeigt 20 Bewertungsmetriken und rot gekennzeichnet auf der rechten Seite sieht man above oder below average, also sind wir über oder unter dem historischen Schnitt und wie man da unschwer erkennen kann, ist eigentlich alles rot bis auf eine Kennzahl und das bedeutet quasi, wir sind eigentlich bei allen. Das sind fundamentale Kennzahlen, fundamentale Werte, Value-Kriterien. Und wir sind in 19 von 20 Metriken bemessen teuer. Und da sieht man halt dann, wie viel wir über dem Durchschnitt sind. Ne? 70%, 30%, 100% etc.
20, 16, ja.
Genau, also wir sind da, und da kommt man dann eventuell wieder irgendwann zu einem Mean-Reversion-Trade, wo man sagt, okay, wir sind extensiert, wir sind, weiß nicht, wie viel Standardabweichung muss man bei jedem Wert einzeln messen, aber wir sind halt über den Durchschnitten drüber.
Ist den Z-Score auch daneben?
Genau, den Z-Score ist daneben, also der halt dann wirklich den Abstand zum Median angibt und genau, dementsprechend sind wir halt sehr, sehr...
Und was ist da in der Norm, die 3,6?
ERP, Market-Based, ich habe keine Ahnung, was ERP ist.
Okay.
Das waren, glaube ich, die Equity Risk Premium.
Okay.
Das Equity Risk Premium ist quasi, du zahlst ja, wenn du Anleihen und also die Risk-Free Rate, ist ja quasi die Rate, die du bekommst ohne Risiko. Da werden 10 Jahres Yields hergenommen von den US Treasuries. Die haben derzeit 5% ungefähr, 4,8, keine Ahnung. Und Equities, also Aktien, müssen ja eine Überrendite zu der Risk-Free-Rate bringen, dass sie sich überhaupt auszahlt, dieses Aktienrisiko zu tragen. Weil da kann ja die Firma bankrott gehen, das CEO kann mit dem Geld davonlaufen. Du hast ein riesiges zusätzliches Risiko dort. Und deshalb müssen die ein Risiko, einen Aufschlag bringen, dass du überhaupt, dass sie sich auszahlt, in Aktien zu investieren. Und da sieht man halt, dass es da noch 3,6% Premium gibt auf Aktien gegen die Risk-Free-Rate derzeit. Das heißt, das ist noch, ja, die ist teuer.
Fun Fact, wie ist ein Fun Fact?
Gerne.
ERP-Fonds habe ich gearbeitet als Student.
Tatsächlich?
Ja. Das ist aber European Recovery Program. Das ist der Nachfolger vom Marshallplan.
Ja, da sind verschiedene Dinge.
Ja.
LBMA, London Bullion Market Association, ist der größte Umschlagplatz für Edelmetalle in Europa. Ihr sitzt in London, wie der Name schon sagt, London. Und wir sehen da, dass die London Holdings auf 24.000 Tonnen stehen, genau gesagt 24.646 Tonnen, und dass der genaue Bereich, den man da abgebildet sieht, dass der immer mehr Platz einnimmt auf dem Chart. Das bedeutet, dass die ETFs quasi mehr auffressen von dem Bestand, den es gibt. Das heißt, prozentuell gibt es weniger frei handelbares Gold, weil das ist reserviert für ETFs. Das verwalten die nur. Und man sieht halt, dass eigentlich das ETF-Exposure ja seitwärts geht, sich gar nicht viel bewegt, aber radikal das frei verfügbare runtergeht. Das heißt, es wird auch was ausgeliefert, ja. Es wird was angedient, die Leute wollen ihr physisches Metall haben. Und es ist quasi, man kann den Chart auch so deuten, dass fast alles ausgeliefert wurde, was nicht reserviert ist. Mhm. Es gibt noch ein kleines Stück, was noch frei zu verhandeln ist. Also 4.000 Tonnen sind noch da. Und wenn die weg sind, ja,
ist wenn, weg. Wenn ich anrufe, dann ist weg.
Da kannst du aber teilen. Da kannst du dann schon teilen bei 4.000 Tonnen Gold. Ja, da sind wir noch bei fundamentalen Metriken, auf das gehen wir nicht ein. Reallöhne, das habe ich ganz spannend gefunden. Und zwar, ich kann mich noch gut erinnern, wie das Wall Street Journal den Artikel geschrieben hat, Gold loses status of safe haven. 2022 im September haben die getitelt eben, dass Gold den Status des Safe Havens verliert. Und da habe ich gesagt, okay, das ist eigentlich das absolute Bottom-Signal, wenn die Zeitung sowas schreibt. Und das war bei einem Kurs von $1,700. Und bei 1780, glaube ich, habe ich dann groß posaunt gesagt, ja, da war der RSI sogar auf, weiß nicht, 13, 17, 18, irgend sowas, extrem tief. Und da habe ich gesagt, okay, das wird der Boden sein. Ich habe da nochmal stark nachgekauft. Und ja, der Rest ist History. Wir stehen jetzt 100% höher. Und genau, Goldpreis ist das beste Form der Asset neben Platinum, Palladium, Silber in dem Jahr.
Spannender Effekt, vielleicht eine Frage auch für dich dazu. Ich weiß nicht, ob du da wahrscheinlich nicht so gelesen bist in dem Thema, aber bei Öl habe ich jetzt so das ähnliche Gefühl. Also Öl hat ja jeder den Abgesang auf Ölfirmen vor allem. Ich sehe das aber jetzt noch nicht so dramatisch. Also ich sehe durchaus da noch einmal an, also die werden sich jetzt nicht verzehnfachen, glaube ich, aber das sind alles gute Dividendenbringer. Ja, und sind alles eigentlich, die haben ihr Business, die haben ihre Infrastruktur. Also ich sehe im Öl momentan auch so, alle machen Öl fertig. Ich sehe da momentan Chancen. Ja,
ich sehe Öl, generell dreckige Energien, jetzt auch antizyklisch extrem stark, weil Energy halt auch neben Edelmetalle in einer Stagflation sehr gut performen kann. Ich sehe es als defensiver Sektor, wie du sagst, gute Dividendenzahler, sehr günstig mit Abschlägen erreichbar derzeit. Was mir bei Öl halt immer schwerfällt, ist die Produktion einzuschätzen, weil die kannst du wirklich an- und abknipsen. Das kannst du bei Gold halt nicht. Ne? Und deshalb ist mir das halt mit der OPEC ist das immer schwierig. Wer produziert jetzt mehr? Wer stampft was ein? Ja, geopolitische Schocks im Nahen Osten drücken da dann auch noch eventuell auf die Ölproduktion. Für mich ist es einfach schwer zu beurteilen, aber ich gebe dir recht, dass es da sich einige Unterbewertungen gibt, gerade bei den Ölfirmen.
Können wir mal zum Thema machen. Kommentiert's gern, wenn ihr das haben wollt.
Absolut, ja. Gibt spannende Firmen. Die chinesischen Silberinvestmentfonds stoppen die Neuauflage von ihrem Produkt. Kannst du gerne übersetzen, während ich spreche, wenn du magst.
Oh, ich kann ja,
ich wusste, du bist native. ja, also in dem Sinn, Anleger können keine neuen Anteile mehr erwerben. Der Fonds kündet am 31. September 2025 einen Stopp aller Neuzeichnungen und regelmäßigen Sparplanausführungen. Ein Silber-Future-Fonds. Sagt, glaube ich, auch einiges. An der Shanghai Gold Exchange ist es halt so, dass man diese Produkte nur auflegen kann, wenn man es physisch backen kann. Mhm. Und anscheinend kann man das nicht mehr. Das bedeutet irgendwie, ist jetzt nicht eine 1:1 hundertprozentige Aussage, aber es könnte hindeuten auf Marktenge, Marktstress, dass halt physisches Produkt nicht mehr so verfügbar ist wie vorher.
Absolut. Ja, spannend.
Finde ich auch sehr spannend. Der größte Goldminer in China hatte IPO, Zijin Mining Gold, am ersten Handelstag plus 60% beim IPO, steigt auch in ja, massive Höhen nach oben. Würde ich jetzt nicht unbedingt überbewerten, es gibt viele IPOs, die komplett gehypt waren und denen sich zusammengefallen sind. Ist natürlich spannend, die Nachfrage ist groß nach Gold generell und dass so ein großer Miner in China online kommt, ist auch eine tolle Sache. Ich will es nicht überbewerten, aber ist vielleicht spannend zu wissen, wie sich das wirklich, wo sich der Preis dann einpendelt, das kann man bei einem IPO nie sagen, ja, finde ich.
Absolut.
Deshalb handle ich sowas auch gar nicht zum Beispiel. Das finde ich auch sehr spannend. Die Schweiz hat ja, ich weiß gar nicht, wie viel Prozent Zölle, 39% im Importzoll von den USA auferlegt bekommen. Und die Schweizer bieten den Amerikanern jetzt tatsächlich an, ihre Goldproduktion in die USA zu verlagern, um Zollvergünstigungen zu bekommen. Und ich halte das für einen gravierenden Fehler, wenn die das wirklich machen sollten. Also die USA versucht jetzt derzeit wirklich alles strategisch Wichtige von der Produktion ins eigene Land zu holen. Und also seien das jetzt Semiconductors oder seien das eben zum Beispiel solche Goldschichten.
Seltene Erden.
Seltene Erden, alles mögliche. Und das finde ich sehr sehr gescheit von den USA, muss ich wirklich sagen. Ich verstehe noch nicht, dass sich die Schweizer auf das da einlassen. Bin echt gespannt, was dabei rauskommt.
Ja, die Schweizer stehen ein bisschen mit Rücken zur Wand mit diesen 39% Zöllen. Und das ist für die USA, ist für die Schweiz doch ein großer Handelspartner.
Ja, und die Schweiz ist extrem unabhängig theoretisch vom Außenhandel, also zumindest in der Energieproduktion und so weiter. Ich weiß gar nicht, das ist wirklich eine Frage, weißt du vielleicht, was man da aus den USA für Produkte bezieht? Hauptsächlich?
Weiß ich nicht, ich habe nur einen Artikel gelesen, dass die Schweiz, ich glaube sogar, dass es der größte Schweizer Handelspartner ist,
ja, ist
nach der EU, aber immerhin, ja. Also vielleicht haben wir eine Schweizer Hörerin oder Hörer, die uns da Links schicken kann, dann können wir das gerne noch genauer uns ansehen, ja.
Ja, also das würde ich auf jeden Fall für einen Fehler halten, weil die Schweiz ist aus gutem Grund der Edelmetall-Hotspot vor Vancouver noch. Und ja, würde ich für einen Fehler halten. Aber wir werden sehen, was da rauskommt. ETF-Boom, 6,2 Billionen Dollar Zuflüsse seit 2010. Wir sehen, was da parabolisch nach oben geht. Es gibt schon lange dieses Thema, sind ETFs Dump Money? Das fließt automatisch in die Märkte rein, per Sparpläne, keiner. Firmen kriegen Geld, die in dem S&P 500 drin sind, die vielleicht gar kein Geld kriegen sollten.
Ja.
Wird das richtig allokiert? Und das sieht man da sehr schön, dass diese ETF-Produkte da stark boomen. Gibt auch schon oft Kritiken, dass es, dass der nächste Crash ein ETF-Crash sein wird.
Michael Burry sagt das zum Beispiel.
Genau. Wie siehst du diese ETF-Thematik?
Ich sehe es halt insofern, also ich sehe gar nicht so sehr vielleicht die ETF-Thematik so gravierend, sondern ich sehe es, glaube ich, eher auch so. Stell dir vor, jetzt kommt die Boomer-Generation, die in die Pension geht.
Ja.
Die werden jetzt natürlich sehr, sehr drauf schauen, dass das, und das sehe ich als die große Gefahr meiner Meinung nach, die werden sehr darauf schauen, dass sie ihr Geld zusammenhalten. Das heißt, sollten die jetzt im nächsten Crash kommen, haben die nicht mehr 10 Jahre Zeit, um zu warten, dass das Pensionskonto wieder ansteigt. Ja? Und ich glaube, dass das die große Gefahr ist, dass die dann panikartig verkaufen und das dann einen Kaskadeneffekt sozusagen einleitet, wo dann andere nachverkaufen, weil es ist, wie du sagst, Dump-Name, und es ist auch das Warren Buffett hat zitterige Hände dazu gesagt, wahrscheinlich. Ja. Mhm. Also ich glaube nicht, dass man, wenn jetzt wirklich der große Crash kommt, dass und die Leute sitzen ja seit der Pandemie auch auf großen Gewinnen, das muss man auch sagen. Ich glaube schon, dass es dann panisch werden kann, und du kannst ja die Schlagzeilen der Boulevardmedien, kann ich mir schon vorstellen, dass es dann um 50% einmal runtergeht. Ich sehe es schon kritisch auch, ja, definitiv.
Da die Gegenüberstellung ist ja eigentlich oben ETF-Exposure und unten eigentlich nur Long-Only-Equity-Funds, also Long-Only-Aktien, gemanagte Aktienfonds. Das heißt eigentlich nur, dass man quasi den Aktienmanager ausspart und sagt, ich mach's passiv.
Ja, weil es ja sinnlos ist. Also das
ist es ja.
Ist ja komplett sinnlos. Ja. Weil du zahlst halt viel mehr für den gemanagten Fonds als für einen ETF.
Genau.
Und die meisten Fondsmanager, wissen wir, schlagen oder langfristig zumindest den
98%, gibt es Studien, 98% aller aktiv gemanagten Fonds schaffen es nicht, über eine Vergleichsperiode von 10 Jahren ihre Benchmark outzuperformen nach Kosten. 98%.
Ja.
Und die 2%, die es wirklich schaffen, das sind Closed Funds. Das ist die ganzen Supermanager.
Also da muss ich wirklich jeder überlegen, und ich habe auch die letzten Tage wieder ein Telefongespräch gehabt, wo man solche Produkte werden halt meistens von Banken aufgeschwatzt, ja, mit wirklich hohen Gebühren. Da muss man sich wirklich überlegen, das ist wirklich, wirklich sinnbefreit. Also da bitte rausgehen und in einen ETF reingehen, der günstig ist und der ja den Markt vielleicht auch nicht outperformt, aber zumindest marktgleich marschiert.
Genau, einfach abbildet, vielleicht mit einer kleinen Tracking-Differenz von 0,2% und dann vielleicht noch 0,09%, was der iShares Core MSCI weil zum Beispiel an Kosten hat, Total Expense Ratio, und das war's dann. Ne? Dann sind die Kosten fertig, du zahlst keine 2% jährliche Management-Fee, dann keine Performance-Fee von 10-15% etc., kein Agio, Ausgabe, Aufschlag, Rücknahme etc. Nach den Kosten kannst du den Markt einfach nicht schlagen, und dementsprechend ist es halt mit aktiven Produkten einfach schwierig. Es gibt ja auch diese super Studie, wo man einen Affen den hat man Datenpfeil in die Hand gegeben und den hat man quasi auf die erste Seite von Wall Street Journal, auf die Aktienseite werfen lassen, und die 5 Aktien, die er getroffen hat, die hat man dann in ein Portfolio gekauft, und der hat alle Fondsmanager nach Kosten outperformt. Weil es in Wahrheit wurscht ist, was du pickst, solange du die Kosten nicht drauf hast. Und dementsprechend
Wir werden daran arbeiten. Es wird den Geltung Bier Ultra Mega Hyper Faux geben. Aber da
ist doch nur Bieraktion. SLV ETF, also der iShares Silver Trust, eines der bekanntesten Silver Proxy Vehicle quasi, sieht man, dass da die Borrowing Fee weiter steigt. Und da haben wir schon öfter diskutiert. Borrowing Fee ist, wenn du dir Aktien oder Shares in dem Fall von dem ETF ausborgst, um sie leer zu verkaufen, um sie zu shorten. Und umso mehr Andrang da ist, umso teurer wird es, diese auszuborgen. Normal ist es immer so bei 0,75%, die du da zahlst.
Ist für mich, wenn ich einwerfen darf, auch immer wieder, weil ich shorte auch Aktien im Topic-Börsendienst zum Beispiel, und das ist immer wieder ein Blick, also ich werfe immer einen Blick auf die Borrowing Fees, weil ich weiß, wenn die Borrowing Fees in der Regel über 0,5% schon sind, ja, 0,7% oder gar über 1%, dann greife ich das Ding überhaupt nicht an, weil dann weiß ich, da ist schon Gefahr da.
Genau, wir sind da jetzt bei 3%. Ja. Also wir sind da wirklich, das ist wirklich teuer. Wir waren da sogar mal auf 10, 11, 12%. Ja. So weit ist es noch nicht. Muss auch nichts bedeuten, aber ja, es gibt sogar. Auf der rechten Seite in weiß sieht man die Share Creation, die neuen Shares, also der SLV hat da erweitert, genau, steht jetzt heute bei 549,6 Millionen Share-Anteilen und hat quasi mehr Shares ausgegeben und trotzdem steigt die Borrowing Fee. Trotzdem sind noch nicht genug Shares da. Mhm. Das bedeutet, man verwässert quasi den Net Asset Value von dem Fonds und trotzdem sind nicht genug Aktien da.
Ist da eine Shortquote irgendwo da, zufällig?
Da jetzt nicht, kann ich dann nachher nachschauen. Genau, da haben wir nochmal die Leasing Rates, also genau dasselbe, was wir gerade besprochen haben, ist halt nicht nur bei Silber so, sondern Palladium, Platinum gehen da auch durch die Decke, vor allem Platinum, und das ist ja das, was wir zum Beispiel bei der Edelmetall Masterclass besprochen haben, hat man das wunderschön gesehen. Ja, das ist ein bisschen komisch, das Tool. Aber da hat man wirklich schön gesehen, dass wir in Platinum wirklich einen Schwarzquiz hatten. Und den haben wir auch wunderschön aufgezeigt. Und deshalb steht Platinum dort, wo es heute steht. Also wie wir es richtig announced haben, früh genug. Und ja, war ein wunderschönes Bild, würde ich sagen.
Absolut.
Genau, da gibt es ein schönes Video von mir, wenn Sie sich das anschauen möchten, wo ich mit dem Thomas...
Ah, ja, ich, ja.
Ja, du natürlich auch.
Also, deswegen schön.
Ja, deswegen schön, nur wegen dir schön. Und... Thomas, wir haben es geschafft. Wir haben den höchsten Quartalsschluss von Silber in der Geschichte. Ja. Wir haben es geschafft, über 43 Dollar geschlossen, wie antizipiert, mit sogar einer sehr schönen Wochenkerze.
Ja. Wenn sich jemand jetzt übrigens fragt, Silber war doch bei 50. Ja, aber nicht zum Quartalsschluss.
Genau. Und da sehen wir halt wirklich, also diese eine Quartalskerze, wunderschön, die Widerstände durchbrochen, zumindest auf Schlusskursbasis.
Ja.
Das andere sind die Wicks, ne? Also wir haben da wirklich drüber geschlossen, das ist für mich, ich meine, du bist der Charttechniker von uns beiden, aber für mich ein absolut bullisches Signal.
Ja, absolut. Also das ist für mich auch ein definitiv bullisches Signal. Ich meine, man muss dazu sagen, dass Silber jetzt so ein bisschen eine Fahnenstange ausbildet, klarerweise, aber im Prinzip doch bullisch, ja. Und wenn du jetzt zurückkommst nochmal auf die 40 und davon upreist, wär's das optimale Chartsetup, mehr oder weniger.
Genau, das könnte man ja da eigentlich mit Quartalskerzen machen. Das macht bisher mit der ersten Quartalskerze drüber, die zweite Quartalskerze kommt runter und die dritte Quartalskerze geht eigentlich wieder rauf.
Zum Beispiel.
Das heißt, wir sind da in einem halben Jahr, reden wir erst von einem echt richtigen Ausbruch. Wir hätten genug Zeit zum Konsolidieren.
Absolut, ja.
Also genau. Alles healthy und das Volumen passt und ja, die Zeichen stehen auf steigende Kurse.
So ist es.
Thomas, da würde ich dir gerne übergeben. Deine Meinung würde ich gerne dazu hören. Sorry, we are closed. Was hat's da auf sich?
Ja, die US-Regierung ist im Shutdown, was jetzt nicht allzu viel bedeutet. Also ich sehe immer wieder auf YouTube auch Videos, wo gesagt wird, ja, Katastrophe, Shutdown und so weiter. In der Regel hat das relativ wenig Auswirkungen auf den Aktienmarkt. Ganz im Gegenteil, wenn man Studien sich anschaut, dann 6 Monate, 12 Monate nach Ende des Shutdowns steht der SPX meistens höher, als er vorher gestanden ist. Es ist auch nicht so, dass die Regierung komplett die Arbeit einstellt oder die Bundesorganisationen, sondern nur Teile davon, die wichtigen
bleiben. Magst du vielleicht ganz kurz erklären, was der Shutdown genau ist, was zu welchem Problem es da kommt? Oder?
Das Problem ist, dass es eine Schuldenobergrenze gibt natürlich in den USA. Und diese Schuldenobergrenze wird jedes Mal, ist glaube ich nur im September, also wird es erreicht. Also immer um den Dreh rum. Und dann müssen sich Demokraten, weil keine Mehrheiten im sind, müssen sich Demokraten und Republikaner halt einigen. Und das tun sie halt manchmal nicht. Und das ist auch so ein bisschen ein Spielball in der amerikanischen Politik. Wenn ich da zustimme, dann bekomme ich das und das. Also ist Verhandlung. Jetzt wissen wir, dass Donald Trump ein Dealmaker ist, aber jetzt vielleicht nicht der beste Verhandler ist und da relativ lang stur ist. denn der letzte Shutdown war auch unter Donald Trump und das war der längste 38 Tage. Insofern, ja, also ich sehe es jetzt nicht weiter dramatisch. Ich sehe es nicht, kurzfristig sehe ich es nicht. Also ich glaube auch, dass wir das Monat anlaufen könnten, eventuell. Weil die, wenn ich es richtig in den Medien verfolge, und bitte, ich bin da irgendwie, ich sitze in Österreich und lese US-Medien, aber es sieht nicht so, also die sind schon sehr weit noch auseinander. Ja. Das ist normalerweise nicht der Fall, ja.
Ich sehe es ziemlich exakt genauso wie du. Es wird da jetzt verhandelt und da muss man natürlich jetzt Zugeständnisse machen, dass man sich da irgendwie einig näher rückt. Jetzt ist die Frage, was gesteht man der anderen Seite zu? Donald Trump ist ja dafür bekannt, dass er sehr hart verhandelt und dementsprechend Sachen auch gerne aussitzt. Es wird oft gemunkelt, viel spekuliert, dass es der längste Shutdown wird in der Geschichte. Kann ich mir gut vorstellen. Wie du ganz richtig sagst, die Märkte haben das eingepreist. Es hat keinen überrascht, dass das passiert im September. Das haben alle gewusst. Am Jahresanfang kann man das schon berechnen, wann das passiert, wann dem Staat das Geld ausgeht. Und dementsprechend haben sich die Märkte auch nicht bewegt. Und ja, wenn das jetzt wirklich, ich sage jetzt mal Horrorszenario, 3 Monate dauern würde, das wäre dann was anderes. Also dann wäre es schon interessant. Und ein Fun Fact vielleicht noch. Jetzt werden natürlich einige staatliche Sachen eingestellt. Zum Beispiel auch die Herausgabe der Arbeitsmarktdaten.
Ja, das ist halt dann so. Ja, da entschellen wir Böses, aber denkt. Ja, aber ja, es sind ein paar Sachen. Also ich glaube schon, also für die amerikanische Bevölkerung ist das, glaube ich, weniger lustig, weil du halt Dinge, die du beantragen musst oder so, nicht bekommst und so weiter. Also wenn es zu lang dauert, dann ist es definitiv schädlich. Aber wie gesagt, die meisten haben sich so zwischen 10 und 14 Tagen bewegt, glaube ich. Also das war jetzt nicht weiter dramatisch.
Silberengpass. Es gibt ja 5 große Minting-Facilities auf der Welt, die großen Prägungen der Welt, die du auf der ganzen Welt verkaufen kannst. Der Wiener Philharmoniker in Wien, der Britannia in London, Maple Leaf aus Kanada, dann gibt es den American Eagle aus Amerika und dann gibt es auch den Koala oder Kangaroo, glaube ich, aus Australien. Und die Perth Mint, die da prägt, hat jetzt die Prägung von 1 Kilo Silbergussbarren eingestellt. Anscheinend fehlt es an Rohmaterial.
Braucht mal Zimmer dafür, ne?
Das sind die Dinge, wo dann diese physische Knappheit ins Spiel kommt irgendwann. Wenn du die Rohlinge schon gar nicht hast, weil das Rohmaterial nicht da ist, dann kannst du auch nicht prägen. Und wir sehen halt da jetzt wirklich an der Perth Mint zum Beispiel, dass denen das Zeug ausgeht. Kann natürlich sein, dass es ein kurzfristiger Lieferengpass ist. Muss jetzt nicht unbedingt das Katastrophenszenario sein, aber wir haben schon andere Mints gesehen, die gesagt haben, mit 1 Kilo Bahn haben wir Lieferprobleme. Ja. Das war auch in Singapur schon der Fall und in der Schweiz der Fall bei Raffinerien. Also um 1 Kilo Bahn und 12,5 Zentralbank-Kilo Bahn, das sind so die großen Prägungen, die die Zentralbanken verwenden. Und das wird natürlich als erstes gekauft von den großen Staaten und so weiter. 1 Kilo und 12,5 Kilo. Dementsprechend gibt es da Engpässe. Schauen wir, wie es da weitergeht. ADP-Daten rückgängig im September. Ist jetzt die Frage, Arbeitsmarktdaten, ich habe es gerade kurz angesprochen, also die Non-Farm Payrolls, die werden wir jetzt nicht bekommen, weil das Büro für Labor-Statistics geschlossen ist. Ist halt die Frage, ADP ist halt ein privater Anbieter, da wird es weiter reportet. Ich würde in die Arbeitsmarktdaten würde ich jetzt überhaupt kein Gewicht mehr einlegen, weil du es einfach nicht mehr sagen kannst.
Ja.
Also ich weiß auch nicht mehr, was ich glauben soll.
ADP war nicht besonders treffsicher.
Genau, ADP war überhaupt nicht treffsicher. Also dementsprechend ohne Non-Farm Payrolls wird es da wirklich schwierig.
Gut.
Goldminers, Earnings und Share Price. Wir sehen die Earnings der Goldminers absolut skyrocketing, Radomski. Wie wir es eigentlich schon immer prognostiziert haben, speziell in unserer Edelmetall-Masterclass.
Absolut.
Wo wir gesagt haben, dass das so kommen wird. Die Prognose war, die Margen werden steigen, weil das Underlying, das Produkt, was man verkauft, einfach im Preis steigt.
So ist es.
Logischerweise. Und wir sehen genau das jetzt. Die Firmen drucken quasi Geld. Die Margen sind auf 50% im Schnitt, 45-50%. Die besten Margen im S&P 500, im kompletten Sektor. Und dementsprechend geht das ganze Zeug durch die Decke. Goldminers Index sieht man da auch, dass der durch die Decke geht. Sehen wir absolut ein super Run, der nach oben geht. Und dementsprechend im Sektor alles gut. S&P Short Volume geht nach oben. Das ist vielleicht ein Thema, wo man als Short Sell aufmerksam sein könnte. Wir gehen Richtung $50 bei Silber. Und der SLV, Deutscher Silver Trust, den wir vorher schon besprochen haben, ist das beste Vehikel zum Shorten. Und da steigt das Short Volume nach oben. Jetzt kann sich das in 2 Richtungen auflösen. Entweder durch einen Short Squeeze und wir gehen durch die Decke, der Silberpreis. Oder dieses Short Volume drückt den Preis. Wir konsolidieren bei $50 nach unten. das kann nur die Zukunft zeigen. Und ja, sonst würde ich da, Elon Musk ist der reichste Mann der Welt wieder mal. Und genau, das waren so die großen Themen, vielleicht da noch. Retail-Investoren, Net-Sellers, Retail-Clients über Net-Buyers, auch eine Statistik, die man vielleicht im Kopf haben kann, institutionelle Hedges zum Beispiel, die da durch die Decke gehen, während Profis Gewinne mitnehmen, steigen Privatanleger wieder ein. Also das ist so die Thematik, die wir schon lange besprechen, ist quasi der Retail-Investor der Backholder. Das wird sich zeigen in Zukunft. Coca-Cola, das vielleicht noch kurz, Thomas, magst du da ein Statement verlieren?
Ja, aber Coca-Cola hat einen negativen Free Cashflow. Ich weiß nicht, ob es das erste Mal in der Unternehmensgeschichte ist, aber das erste Mal seit, ich sehe das jetzt leider da nicht, das ist ein bisschen blöd, aber ich werde das tun, seit 1995 oder davor sogar, negativer Free Cashflow. Ich meine, das kann jetzt natürlich mehrere Gründe haben. Ja. Ich habe es ehrlich gesagt nicht recherchiert, aber
ich auch nicht.
Aber es ist schon sagenhaft, dass man mit Coca-Cola einen negativen Free Cashflow, wobei man sagen muss, die letzten Quartale der Cashflow ja eingebrochen ist, definitiv schon. Also es waren ja schon die letzten zwei Quartale schon nicht mehr so rosig vom Free Cashflow und jetzt ist man negativ. Also ja, ich glaube, da muss man sich was überlegen, aber die Getränkeindustrie ist ja sehr umkämpft mit Monster Beverages, mit Red Bull, mit anderen. Und ja, ich glaube, dass das durchaus noch eine kompetitive Herausforderung für Coca-Cola ist. Man ist einfach der Marktleader und der Marktleader ist halt immer unbeweglich und jetzt kommen die ganzen Schnellschiffe, die von links oder rechts halt attackieren. Also ich bin gespannt.
Ich habe das gar nicht am Schirm gehabt, weil ich in Cola nicht investiert bin, auch eine Lieblingsaktie von Warren Buffett.
Ja.
Und wenn du mir irgendwann gesagt hast, Coca-Cola hat negativen Cashflow, also ich frage, ob du dumm bist oder so, weil das hätte ich dann nie geglaubt. Mich war schockiert, wie ich das gesehen habe.
Also für alle, er hätte sicher nicht gefragt, ob ich dumm bin, dann wären andere Worte gefallen. Gell?
Ja, das weiß ich nämlich, da wollte ich nicht fragen.
Nicht. Gibt's was?
Gold-Trades dominieren. Goldman-Kunden setzen auf Edelmetalle und auf Long-Bitcoin unter anderem, wobei das vielleicht ein bisschen misleading ist. Long-Bitcoin ist sicher nicht einer der Trades, der geringste Trade, aber Long-Gold ist so der Haupttrade, was Goldman Sachs Kunden machen fürs Quartal 4 und da sieht man dann noch Short with Dollar und was auch immer. Könnt ihr es eh lesen, Long-Chinese Equities zum Beispiel, Long-AI-Stocks, aber Gold.
Ja, der größte Anstieg, und das ist schon auch ein wichtiger Punkt, ist Chinese Equities. Ich glaube, dass wir den Startschuss zu einer weiteren Rallye sehen der Hang Seng macht eh schon eine Rallye, aber ich glaube, dass das noch sehr, sehr viel weitergehen wird, weil da noch immer unterbewertet
wird. Ja, ich sehe es auch unterbewertet. China ist wirklich ein Play, das kann man, also finde ich super charmant.
Ja, können wir mal so ein Thema machen.
Ja, sollten wir vielleicht einmal länger besprechen. Das ist nur so eine Art Statement. Also jetzt wird viel diskutiert, ob wir konsolidieren bei $4,000 Gold oder $50 Silber. Und viele Brancheninsider sagen, dass wir uns in einer komplett monetary Shift befinden, in einer Reallokation und dass quasi so ein monetary Shift keine Überverkauftheit kennt oder keine Überkauftheit kennt. Und dass man da, egal wie die Bewertungen sind und wie gestresst so ein Bullenmarkt sein mag, dass es da immer weiter nach oben geht. Ich bin da geteilter Meinung. Ich glaube schon, dass Technicals noch immer eine Rolle spielen. Und ich weiß, du bist kein Freund vom RSI, aber ein überkaufter RSI hat bei Edelmetallen immer super funktioniert für Anzeige. Und dementsprechend werde ich da jetzt mal vorsichtiger für die Konsolidierung. Glaube aber trotzdem auch weiter natürlich in steigende Preise. Ja, also da sind wir wieder beim Silver ETF, wo die Shorts wieder mehr kosten. Und da habe ich noch ein paar Trades gepostet aus der letzten Woche, die fantastisch funktioniert haben. Wir haben in einer Woche 70% in Plug Power gemacht in der Aktie und über 300% oder 290% in der Option, im Optionsschein.
Option, nicht
Option. Entschuldigung.
Herzinfarkt.
In der Option. natürlich in der Option. Unser Alibaba Trade, den wir super mit einer Wyckoff Distribution analysiert haben, ist auch durch die Decke gegangen. Ich glaube, das sind auch über 100%, die wir da gemacht haben. Genau, 40% höher in der Aktie und 100% in der Option. Und dann Core Mining habe ich geschlossen, einen unserer Super Trades, den wir da mit dem Ausbruch perfekt gezeimt haben, perfekt gesagt haben, in der Aktie im Spot 100% und in der Option 720.
Ja. sehr stark, sehr stark. Ich habe da einen Zebra Trade drauflaufen. Ich habe den Zebra Trade besteht ja vielleicht ganz kurz technisch zu werden Optionen aus zwei Cores und zwei Long Cores und einem Short Core. Und ich habe jetzt einmal den einen Long Core aus dem Spiel genommen, letzte Woche auch. Bin jetzt mit einem Bull-Core-Spread nur noch unterwegs. Wenn aber Core Mining jetzt so der Silberpreis ein bisschen eine Korrektur zeigt, dann würde ich das wieder ändern. Ja. Aber definitiv spannend.
Also ich nehme bei den Optionen auch Gewinne mit, tendenziell, also habe ich QRS beschlossen. Auch weil man dann, ich bin zwar in der Money, keine Frage, aber natürlich gehen wir da jetzt bei einer längeren Konsolidierung, geht man da Zeit pflücken. Teilweise.
Absolut. Das heißt jetzt nicht, dass man, ich möchte das nur hervorheben, dass wir bearish auf
Silber oder
so etwas sind, aber es zählt halt auch beim gerade beim Investieren natürlich, aber auch beim Trading, die Gewinne mal zu sichern, mitzunehmen. Teilgewinne, wir sind ja nur Teilgewinne, wir sind ja nach wie vor in den Anleihungstrainern, natürlich. Teilgewinne mitzunehmen und das ist definitiv etwas, was wichtig ist, absolut. Ja, ja Dominik, dann hält man es für heute, würde ich sagen. Genug geplaudert, war wieder extremst spannend, hat Spaß gemacht. Wenn dir das alles gefällt, dann freuen wir uns über ein Abo, über ein Like, über ein Aktivieren der Glocke, was auch immer. Kommentier auch sehr gerne. Du kannst das auf Spotify zum Beispiel tun im Podcast oder du kannst das tun natürlich auf YouTube. Und wir sehen uns und hören uns hoffentlich nächste Woche wieder. Mach's gut.
Adios.